Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Diese Folge wurde unterstützt von Visit Wales. Herzlich willkommen zu Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian, dem Reisemagazin. Wir lieben das Reisen, sind oft unterwegs und bringen euch Städte und Länder mit, in Form einer rund halbstündigen Kopfreise. Heute reisen wir in ein kleines Land, das oft im Schatten seiner mächtigen Nachbarn steht, mit denen es sich eine Insel teilt. Ich war vor langer Zeit, das war 1999, einmal dort und erinnere mich an Wildheit, unfassbare Aussichten, Zungenbrecher und Schafe. Diese grandiosen Eindrücke werden wir heute vertiefen. Meine Podcast-Partnerin und Kopfreisenbegleiterin Silvia Tiborski ist nämlich ganz frisch zurück aus Wales. Sie sitzt mir jetzt gegenüber, ich beschreibe das mal kurz, in einem dunkelblauen Hoodie, auf dem groß Wales Cardiff steht und ein roter Drache zu sehen ist. Ich freue mich sehr auf deine Geschichten, Silvia.
Vielen Dank.
Ich bin froh, dass du überhaupt heil zurückgekommen bist. Da war ich mir zwischenzeitlich nicht so sicher, als du mir diese Fotos von dir aus Cardiff geschickt hast. Ihr müsst euch das etwa so vorstellen, Silvia, die sich mit Helm festgezurrt an diversen Sicherheitsgurten und dicken Karabinerhaken vom Dach des Rugbystadions in Cardiff abseilt. Unter dir sah man vor allem Leere, ich schätze mal so 30, 40 Meter. Mhm. Also davon musst du uns auf jeden Fall erzählen in unserer heutigen Folge. Aber erzähl doch erstmal, warum du unbedingt nach Wales wolltest. Das war schon länger ein ganz, ganz großer Wunsch von dir.
Das stimmt. Ja, in Wales gibt es einfach so ziemlich alles, was es braucht, um mich auf Reisen glücklich zu machen. Erstmal viel Meer, dann fantastische Nationalparks, aber eben auch Kultur. Also zum Beispiel Schlösser, in denen interessante Geschichten stecken. Und wir können dort außerdem auf den Spuren von Schriftstellern wandeln, wie Dylan Thomas oder Roald Dahl.
Roald Dahl? Wenn der noch leben würde, hätte ich den schon längst mal als Autor für Merian angefragt.
Das wäre schön.
Weil der hat so grandios satt durchgeknallte Geschichten geschrieben. Mhm. Charlie und die Schokoladenfabrik zum Beispiel, mit dem exzentrischen Schokoladenfabrikbesitzer Willy Wonka. Den haben schon Johnny Depp und Timothy Chalamet gespielt. War denn Roald Dahl eigentlich Waliser?
Roald Dahl war Norweger. Also ist in Wales geboren, aber sein Vater ist Norweger gewesen und seine Mutter auch.
Okay. Und du warst jetzt also das erste Mal in Wales?
Tatsächlich war ich schon mal dort, auch 1999. Das war nur ein längeres Wochenende.
Ach, und dann waren wir beide in dem Jahr, in dem wir in Edinburgh studiert haben, dort.
Genau. Ich wollte mir damals Cardiff auf den Spuren von Roald Dahl anschauen. Es gibt da aber in Sachen Dahl gar nicht viel, jedenfalls nicht in Cardiff, bis auf so eine sehr hübsche, weiß gestrichene Kirche, die am Hafen steht. Die ist von norwegischen Seeleuten gebaut worden und da ist Roald Dahl getauft worden. Heute ist es ein richtig nettes Café, wo es sensationellen Kuchen gibt und man sehr gemütlich sitzen kann. Das habe ich aber erst jetzt testen können, denn als ich damals da war, es goss in Strömen und das Café hatte leider geschlossen. Und damals war ich außerdem neben der Hauptstadt noch in Wye Valley, das ist im Südosten. Und da bin ich mit zwei Freundinnen durch so einen uralten Wald mit Wasserfall gewandert, zu einer verfallenen Kirche, Tintern Abbey. Und ja, diese Wanderung hat mir so richtig Appetit gemacht auf Wales. Und seitdem hatte ich das Gefühl, dass ich mich an dieser Landschaft einfach noch nicht satt gesehen habe.
Das kann ich total nachvollziehen. Diesen Wales-Hunger, den habe ich eigentlich bis heute. Weil man mag einfach sofort loslaufen und aufsaugen.
Ja, total. Mir kam das damals vor wie dieses Auenland der Hobbits in Herr der Ringe. So grün, hügelig, durchzogen von Flüssen und Bächen, schlängeligen Straßen. Ja, und mir hat dann auch noch ein Kollege von dem National Coast Path erzählt. Das ist ein Wanderweg, der einmal diese ganze lange Küste entlang führt. Und den Teil von Wales im Westen, den kannte ich eben noch überhaupt nicht. Deswegen wollte ich da unbedingt hin. Und ich würde vorschlagen, wir fangen für unsere Folge heute mal genau da an, wo ich jetzt auch im März angefangen habe, an der Küste im Südwesten in der Grafschaft Pembrokeshire.
Und bevor wir anfangen, kurz mal eine Einordnung. Wales ist nur ein Tickchen größer als Rheinland-Pfalz und gehört mit England, Schottland und Nordirland zum Vereinigten Königreich. Nördlich von Wales liegen zum Beispiel Liverpool und Manchester, damit ihr das so grob einordnen könnt. Südlich liegen Bath und Bristol. Einwohner, etwas mehr als 3 Millionen. Zum Vergleich, Rheinland-Pfalz ist kleiner und hat 1 Million mehr. Und von den rund 3 Millionen Walisern leben gut 370.000 in der Hauptstadt Cardiff. Wie kommt man hin? Das ist eigentlich ziemlich unkompliziert. Neu ist allerdings, ab 2. April 2025 braucht ihr als Reisende aus der EU für Großbritannien generell eine elektronische Einreisegenehmigung, kurz ETA. Infos verlinken wir euch in den Shownotes. So, und wenn ihr das erledigt habt, dann ist es wirklich nicht mehr allzu kompliziert. Also klar, man kann natürlich auch immer über London anreisen. Silvia, dein Flug ging von Hamburg über Amsterdam nach Cardiff. Aber ihr könnt auch nach Liverpool fliegen und von dort aus dann im Norden von Wales starten. Oder eben genau, wenn ihr in London seid, da steigt ihr einfach in den Zug und seid in nicht mal 2 Stunden dort.
Oder man kann diesen Wales-Urlaub auch mit einem Irland-Urlaub kombinieren. Es fährt nämlich eine Fähre oder 2 Fähren von Dublin oder von Rosslare aus. Dauert so 2 bis 4 Stunden. Ich habe in meinem Hotel in Fishguard, dem Manor House, ganz, ganz entzückendes Hotel, da habe ich die Fähre immer hin und her fahren sehen.
Und noch ein wichtiger Wales-Fact, Schafe. Mindestens doppelt so viele als walisische Menschen. Manche sagen gar 3-mal so viele.
Allein deswegen muss einem ja auch das Herz aufgehen, oder?
Absolut. Ich finde Schafe toll. Die lassen sich von so gar nichts aus der Ruhe bringen und das tut jeder Landschaft gut. Sie sind quasi so Landscape Tranquilizer. Und ich fand auch, Wales ist wirklich ein magisches Fleckchen Erde. Ich bin damals mit meinem Freund von Süden kommend die Küste abgefahren bis nach Aberystwyth. Das ist noch ein kleiner der walisischen Zungenbrecher.
Für die Anfänger.
Das liegt in der Mitte an einer langgezogenen Bucht.
Wie kamt ihr denn auf Aberystwyth eigentlich? Also das kennt man jetzt nicht unbedingt. Cardiff, Newport oder Swansea, das hat man vielleicht schon mal gehört vom Namen her. Aber Aberystwyth kannte ich jetzt nicht, bevor du mir davon erzählt hast.
Mein Freund hat damals in Manchester studiert und da kamen ganz viele Leute aus den umliegenden Städten. Und Aberystwyth ist eben eine davon. Und wir haben einfach einen Freund dort besucht in den Semesterferien.
Und wie ist Aberystwyth?
Also es ist auf jeden Fall deutlich kleiner als Cardiff, hat etwas mehr als 10.000 Einwohner. Dazu kommen aber nochmal um die 8.000 Studenten. Also Aberystwyth ist eine Unistadt und das merkt man der Stadt einfach auch an. Ich habe es sehr lebendig in Erinnerung und auch irgendwie traumhaft gelegen. Nicht weit weg liegt der höchste Berg des Landes, der Snowdon. Mhm. Der ist immerhin so gut 1000 Meter hoch im Snowdonia National Park. Super schöner Name, finde ich. Und also damals ist mir auch schon sehr hängen geblieben, dass Wales ein absolutes Traumland ist für Menschen, die lieber im Norden Urlaub machen als Richtung Mittelmeer oder ne?
Menschen wie mich.
Menschen wie dich, mich auch manchmal. Aber viele haben es einfach nicht so richtig auf dem Schirm. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass es rechts und links, oben und unten halt ordentlich Konkurrenz gibt. All diese anderen Traumziele für Menschen, die gerne den Norden reisen, also Irland, Schottland, Cornwall im Süden und Wales, ja, das hat man gehört, steht aber für viele nicht so ganz oben auf den Sehnsuchtslisten. Let's change that, Silvia.
Yes. Wales vereint ganz viel dieser Traumziele, die du eben genannt hast. Also dieses Mystische durch sein keltisches Erbe, ne? Das kennt man aus Irland. Es gibt auch keltische Burgen und Steinformationen, die so ein bisschen an Stonehenge erinnern. Und außerdem ist Walisisch wie Gälisch in Irland und Schottland eine keltische Sprache. Ich habe mir mit meiner Sprach-App ja schon Wochen vorher versucht, Walisisch beizubringen.
Dann sag mal was auf Walisisch, bitte.
Boreda heißt guten Morgen und Tinkaofikuru heißt Tinka mag Bier.
Wenn du dir das gemerkt hast, dann weckt das große Hoffnung in mir, dass wir noch zu einem schönen Programmpunkt nachher kommen.
Ja, auf jeden Fall. Und lass uns mal jetzt direkt anfangen. Ich habe dir nämlich was mitgebracht. Moment.
Juhu, sie raschelt in einer Tüte. Was ist das?
Es ist kein Bier.
Die Flasche ist zu klein für Bier, würde ich sagen. Sie sieht eher aus wie eine kleine Schnapsflasche.
Es ist Whisky.
Es ist Whisky.
Ja, du bist doch eine Whisky-Freundin.
Ja, absolut bin ich eine Whisky-Freundin. Ich bin jetzt mal ganz hart. Ich öffne dieses Schächtelchen.
Bitte.
Und dann werde ich diesen Whisky natürlich für euch probieren. Ich sag's gleich dazu, es ist auf nüchternen Magen. Ihr müsst mir danach alle weiteren Zungenbrecher verzeihen. So, ich mache den Drehverschluss auf. Ich hatte schon Hoffnung, als Silvia hier so ein kleines Glas hingestellt hat. Honiggelbe, wunderschöne Whisky-Farbe. Was sagt man, wie sagt man Prost auf Walisisch?
Das habe ich noch nicht gelernt. Oh Mann.
Cheers. Oh. Der ist wirklich sehr gut. Wo hast du den denn her? Single Malt Welsh Whisky.
Der ist aus dem Geschäft, das tatsächlich Delikatessen heißt, in einer dieser wunderschönen Arkaden in Cardiff. Kann ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen?
Wunderbar, da freue ich mich drauf. Vielen Dank.
Gerne.
So, jetzt können wir ganz gelockert uns erzählen, komm, ich nipp immer mal zwischendrin daran. Das ist tatsächlich ja dann auch nochmal eine Gemeinsamkeit mit Schottland und Irland, die dafür berühmt sind. Wer hat schon den walisischen Whisky auf dem Schirm? Und mich hat Wales tatsächlich auch ein bisschen teilweise an Cornwall erinnert,
ja.
So landschaftlich. Vor allem in den Städtchen an der Küste. Die sind so pastellfarbene Fassaden zum Teil, so Steinmäuerchen, viel Grün. Aber irgendwie wirkt das, weil es immer so eine Rauheit hat, auch nicht kitschig. Es ist einfach schön. Und es hat mich auch manchmal an Schottland erinnert, wegen dieser bergigen Landschaft, vor allem in der Mitte und im Norden. Und wegen der vielen Burgen. Das ist übrigens auch noch eine Gemeinsamkeit mit Rheinland-Pfalz.
Was hast du heute mit Rheinland-Pfalz?
Ja, das fand ich eine gute Vergleichsgröße. Es sollen um die 600 sein in Wales. Also Burgen und Schafe zu sehen ist unterwegs mehr oder weniger garantiert, sonst müsst ihr einfach die Augen zumachen.
Das wäre aber auch schade.
Sehr schade. Es kann auch passieren, dass du im Schritttempo hinter einer Schafherde herfährst, Stichwort Tranquilizer. Die läuft dann da einfach auf der Straße rum und oft, also ich habe das auch manchmal erlebt, das interessiert die überhaupt nicht, wenn du hupst oder so. Die gucken sich dann irgendwie um, denken so, ja, mach nur. Manchmal legen sie sich auch einfach auf die Straße.
Ja.
Ich erinnere mich noch gut an das Video von dem Dromedarstau, das du mir aus dem Oman geschickt hast. Bist du jetzt auch in Wales in einen Schafstau geraten?
Tatsächlich bin ich das, allerdings nicht so auf dem Land, wie man das normalerweise hat. Das war in einem Vorort von Swansea, ein sehr schöner Vorort, der heißt Mumbles. Das war auf dem Weg nach Pembrokeshire. Und die Stadt Swansea ist selbst jetzt nicht so eine Perle, aber dieser kleine Villenvorort Mumbles ist wirklich sehr hübsch. Kommt man durch, wenn man von Cardiff aus Richtung Westen nach Pembrokeshire fährt. Jedenfalls, wir fahren durch Mumbles rechts, eben diese hübschen Villen mit Palmen im Garten, sieht man da sehr häufig links eine Promenade und das Meer. Und auf einmal bleiben alle Autos stehen, weil dort so eine Handvoll Schafe auf der Straße steht. Ein paar auch in diesen schönen Vorgärten, die sind da irgendwo ausgebüxt. Aber auch ansonsten fährt man am besten eher langsam. Denn diese Straßen, das ist auch nichts für Leute, die schnell reisekrank werden, sind sehr kurvig, also zum Teil auch sehr schmal. Die haben mich oft auch an Radwege erinnert. Dann rennt da auch mal ein Fasan rüber. Also es ist sehr idyllisch, aber man kann halt nicht so zack in einer Stunde von A nach B fahren. Man ist da eher entschleunigt unterwegs.
Ah, das schadet ja nicht.
Überhaupt nicht.
Du warst da auf dem Pembrokeshire Coast Path unterwegs. Der soll einer der schönsten Abschnitte des nationalen Küstenwanderwegs sein. Also dieses National Coast Path, von dem du schon vorhin mal erzählt hast. Insgesamt hat er 1400 Kilometer, immer am Meer lang. Ich habe mal so überschlagen, wenn du diesen Nationalwanderweg mal komplett durchläufst, dann wärst du so um die 2 Monate zu Fuß unterwegs.
Das ist eine schöne Vorstellung. Hätte ich glatt gemacht.
Das denke ich mir. Ich hätte dich auch ein Stück weit begleitet. Aber jetzt nimm uns doch mal mit auf diesen Küstenwanderweg. Wo fängt man da am besten an?
Ich hatte jetzt 5 Tage Zeit und bin in Fishguard angefangen. Das ist ein kleines Fährörtchen, hat 5300 Einwohner. Und wer gern auf Konzerte geht, der kann mal in die Shownotes schauen. Da verlinken wir euch 3 Musikfestivals, die es da gibt. Es gibt ein Klassik, ein Folk und ein Jazzfestival. Und dann ist da richtig was los in diesem sonst wirklich eher ruhigen Ort. Fishguard selbst ist sehr hügelig. Und mein Hotel, das Manor Townhouse, lag ganz oben, wodurch du eben einen richtig tollen Blick auf diese hufeisenförmige Bucht hast. Sehr schön eingerichtet ist dieses Hotel. Es wird von 2 Engländern betrieben, Chris und Helen. Und die sind wirklich wahnsinnig freundlich. Es ist ein sehr persönliches Hotel, weil es nur 6 Zimmer hat. Und es gibt so einen Gemeinschaftsraum mit Kamin und Bücherregal und Sofas. Und von einigen dieser Zimmer und auch vom Frühstücksraum aus, das Frühstück ist großartig, hast du eben Blick auf diese Bucht.
Kannst du mir mal, also Stichwort Frühstück, ich habe ja noch nicht gefrühstückt, so ein Beispiel geben, was es da zum Frühstück gab? Ist das so das typische englische Frühstück?
Nein. Ich hatte so ein ganz frisches, getoastetes Sauerteigbrot mit gebratenem grünen Spargel und einem pochierten Ei. Und dann gab es richtig reichhaltigen griechischen Joghurt mit Feigen, frischen Feigen und Honig und gerösteten Mandeln. Also es war sehr gut.
Wow. Ja. Also wir wissen ja, Großbritannien ist inzwischen kulinarisch weit über seinen schlechten Ruf hinausgewachsen.
Total.
Das ist ein gutes Beispiel dafür. Also was du da so beschreibst, auch mit der Bucht, wo du da warst und mit der Fähre, die da rüberkommt, ist eigentlich klar, zum Wandern ist das sicherlich ein Traum. Aber was kann man da eigentlich noch so unternehmen?
Ich war jetzt ja im März da und da war noch nicht ganz so viel los. Aber im Sommer kannst du da und am besten mit einem Guide Kajak fahren oder auch mit einem Stand-Up-Paddleboard. Wenn man sehr fit und auch so ein bisschen erfahrener ist, kannst du auch bis zu diesem kleinen Leuchtturm Strumblehead fahren. Der ist da ganz in der Nähe. Ich würde das ohne Guide nicht machen, weil Seekajak fahren so mit Wind und Strömung auch echt sportlich werden kann, finde ich. Mein Guide, mit dem ich da unterwegs war, Ewan Rees, der übrigens ein wahnsinnig toller Guide ist, der ist Mitglied der Küstenwache. Und der hat mir erzählt, dass vor ein paar Jahren sich tatsächlich ein Tourist, der mit dem Boot da unterwegs war, der wurde von Wales nach Irland abgetrieben.
Nein.
Tatsächlich. Also der hat sich dann irgendwie einen Tag später bei seiner besorgten Familie gemeldet, von Irland aus. Ja, alles gut gegangen und wie gesagt, mit Guide passiert einem sowas auch nicht. Und Strumblehead liegt auch auf unserem Wanderweg. Du kannst es auch zu Fuß machen.
Es ist eine großartige Geschichte. Hat er mal eben noch ein bisschen Irland mitgenommen.
Ja.
Zufällig. Die Rückreise stelle ich mir sehr lustig vor. Aber wir wollen ja jetzt loslaufen. Wie ist jetzt dieser National Coast Path? Ist der anstrengend zu wandern? Man hat da ja immer gleich so Wind und Regen auch vor dem inneren Auge.
Kannst du natürlich haben, ne? Also das dafür stimmt. Ist Großbritannien ja berüchtigt. Ich hatte aber wirklich total Glück. Und ja, was die Landschaft angeht, da bietet Wales allein hier am Meer ganz viele Spielarten. Du hast einerseits eine raue Steilküste, so ja, mit 30, 50 Meter hohen Klippen, wie hier in Pembrokeshire. Aber du hast zwischendurch auch so richtig traumhafte weiße Sandstrände, zum Beispiel bei St. David's. Das ist ein kleines Städtchen. Es ist nach dem Nationalheiligen von Wales benannt und hat auch eine sehr schöne Kathedrale, wo der bestattet ist. Und bei
Darf ich, da muss ich dich kurz was fragen.
Ja, bitte.
diese Sandstrände, die sehe ich da auch immer vor mir. Die kennt man ja auch von Irland und Schottland. Also ich habe da manchmal gedacht, da möchte man sofort loslaufen. Das weckt so dieses Gefühl, was ich auch immer angesichts von unberührten Schneefeldern habe. So, weil das ist eigentlich bilderbuchmäßig und das Wasser bei schönem Wetter sieht ja manchmal auch fast karibisch aus.
Das
kann ja so krass die Farbe ändern von Türkis zu Schwarz. Das Tolle ist aber ja, man ist da oft relativ allein, ne?
Ja, also das ist, glaube ich, auch einer dieser Vorteile, dass Wales noch nicht so overtouristed ist. Klar, im Sommer ist da natürlich mehr los, ne? Ja. Aber als ich da war, war da wirklich kein Mensch. Ich war da wirklich alleine jetzt im März. Das ändert sich dann irgendwann, aber also du hast so viele Strände, dass du da auch gut ausweichen kannst, wenn jetzt der eine mal ein bisschen voller ist. Und klar, das sind natürlich die immer wieder auftauchen, so im Internet und auf Insta und sonst wo, so wie White Sands Bay bei St. David's. Das ist bei Ebbe so ein sehr breiter Strand. Die haben einen großen Tidenhub. Man muss also immer so ein bisschen vielleicht auch, wenn man so einen Badeausflug machen möchte, die Tide im Blick haben. Der schrumpft dann natürlich bei Flut. Aber also man kann da wirklich ganz toll Zeit verbringen und auch ein bisschen baden. Und White Sands Bay ist von einer ganz tollen Steilküste eingerahmt. Also man hat einen richtig klasse Blick, so ein bisschen Augenkino. Und gleich daneben liegt die St. David's Halbinsel. Da geht es dann über so einen kleinen Bach, der da bergab fließt. Manchmal geht es ein bisschen auch über unebenes Geröll. Also man muss feste Schuhe haben auf diesem Wanderweg. Und dann geht es bis zu der bergigen Spitze dieser Halbinsel. Das dauert so eine knappe Stunde, wenn man sich Zeit lässt. Und da geht es dann am Ende richtig steil runter. Da siehst du dann neben diesen Felsen, die da von Natur aus sind, diese Steinkreise, die mehrere tausend Jahre alt sind. Das sind Überreste von Häusern früherer Bewohner. Also es hat schon was Magisches. Mit früheren Bewohnern meine ich dann eben wirklich Bronzezeit. Jun hat mir erzählt, dass er auch schon Gäste gehabt hat. Das war eine Frauengruppe aus Brasilien. Die sind wirklich dezidiert dorthin gereist, um sich mit ihrer inneren Göttin zu verbinden. Die haben sich dann die Schuhe ausgezogen, alle mussten ihre Handys ausschalten und ja, dann eben diese Natur so in sich aufnehmen.
Also du spulst ja eine Filmszene nach der anderen. Während der eine rüber nach Irland treibt, stehen die Brasilianerinnen da und verbinden sich mit ihrer inneren Göttin. Was hast du dort so gefunden?
Ja, ich glaube, ich habe ein paar zu viele Fotos mit meinem Handy
gemacht.
Du hast
dein Handy nicht ausgemacht.
Nee, das war echt zu schwer. Aber irgendwann habe ich es dann eingesteckt und habe mich dann wirklich so an so eine Klippe gesetzt und so ein bisschen die Beine baumeln lassen und habe da einfach nur in die Wellen geguckt, die da so ranrauschen und eine riesen Gischt machen. Also dieser Ort hat schon was sehr Magisches. Und das war für mich jetzt auch noch so ein großes Highlight. Es ist Teil eines Nationalparks, diese Halbinsel, und da gibt es tatsächlich wilde Pferde, also walisische Wildpferde, die da herumlaufen.
Hast du auch welche gesehen?
Ja, aber die waren ziemlich weit weg, also weil die Fläche einfach so groß ist. Wenn man Glück hat, dann sieht man die auch von nahem. Man muss da keine Angst haben, die sind einfach sehr entspannt.
Ja, das klingt super. Ansonsten ist diese Küste natürlich toll für die üblichen Verdächtigen, Robben, Seehunde, übrigens auch Delfine und natürlich Papageientaucher. Hast du von denen auch welche gesehen?
Ja, leider nicht. Da war es noch zu früh für. Die kommen jetzt erst vom offenen Meer zurück im April. Und zwar kann man die sehr gut sehen auf der Insel Skomer. Von der Bucht St. Justinians bei St. David's fahren in der Saison Boote auf zwei Inseln, die dort in der Nähe liegen, eben Skomer und Ramsay. Ramsay ist ein bisschen näher dran. Da nisten dann auch viele Seevögel, wie zum Beispiel Tortalken. Die sehen so ein bisschen aus wie Pinguine. Und Skomer, dafür muss man dann ein bisschen weiter rausfahren. Das sind so 2 Stunden Fahrt. Aber also ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Da nisten dann ab April mehr als 42.000 Papageientaucher. Und es gibt da auch eine richtig gute Nachricht von dort. Denen geht es nämlich gerade ziemlich gut. Die vermehren sich. Es gibt so viele wie seit Beginn der Zählung in den 80ern nicht.
Sehr schön. Solche Nachrichten gibt es ja nicht so oft.
Oder? Ja.
Freut uns. Mir wird ja sehr leicht schlecht auf Schiffen. Sind es so größere Fähren oder wie schaukelt man darüber?
Ja, es gibt 2 Arten von Booten. Das muss man sich unbedingt vorher aussuchen. Es kann schon schaukelig werden, wenn du in so einem festen Schlauchboot, das so einen Außenborder hat, fährst. Ist natürlich auch noch ein bisschen lustiger, je nach Seekrankheitslevel. Da haben dann so 10 Leute Platz, aber es gibt auch ein bisschen größere Boote.
Aber dafür bist du ja dann auch ganz nah dran, wenn ein Delfin oder ein Seehund vorbeischwimmt.
Ja.
So, wir sind jetzt in diesem Fishguard gestartet. Dann ein Stück weiter nach Süden, nach St. David's mit diesem Traumstand und der magischen Halbinsel gefahren. Du bist den Küstenwanderweg ja nicht komplett in Pembrokeshire durchwandert, sondern du hattest einen Guide und bist auch immer mal wieder ein Stück gefahren. Wenn man sich jetzt da entscheiden muss und sich nur so ein paar Highlights rauspickt und sagen wir mal für eine Woche Wales-Urlaub, wo lohnt sich's denn noch auf jeden Fall einen Zwischenstopp einzulegen?
Ich würde auf jeden Fall einmal halt in Tenby machen.
Da hast du auch so tolle Bilder geschickt.
Ja, und auf der Halbinsel Gower. Also wenn wir jetzt, wie ich, von Fishguard aus die Westküste wieder zurück nach Osten Richtung Cardiff fahren, liegt so ungefähr auf halber Strecke zwischen Fishguard und der Halbinsel Gower der Ort Tenby.
Also wir sind jetzt ganz im Süden von Wales, ne?
Genau.
Wo du dann quasi so einen Knick machst. Okay, also diese Bilder, die du aus Tenby geschickt hast, die haben mich an solche ZDF-Sonntagabendfilme erinnert. Also Häuserfassaden in rosa, blau, gelb, grün. Und diese pastellfarbene Innenstadt, die thront über so gleich mehreren weißen Traumstränden. Also entweder hast du sehr geschickt fotografiert oder es gibt dort anders als in manch anderen Seestädten keine hässlichen Massenunterkünfte und auch nicht so dieses Kirmesartige mit dann noch irgendwie Riesenrad oder so.
Das stimmt. Ja, nee, das ist auch wirklich so. Also da ist wirklich wenig verschandelt worden. Das liegt zum großen Teil daran, dass der meiste Teil von Pembrokeshires Küste ein Schutzgebiet ist, das vom National Trust verwaltet wird. Das ist die Institution, die zum Beispiel auch die Papageientaucher auf Skomer zählt und eben auch aufpasst, dass so schöne Orte wie Tenby nicht mit Betonburgen verschandelt werden. Trotzdem ist Tenby natürlich touristisch. Kein Wunder bei dieser Kulisse. Da hängen halt an den Häusern alle möglichen Plaketten, die erzählen, welche Persönlichkeiten da schon gewesen sind. Zum Beispiel Lord Nelson, der Seefahrer oder die Schriftstellerin George Eliot, der Dichter Dylan Thomas, an dem kommt man in Wales auch nicht vorbei. Von dem heißt es, der sei so betrunken gewesen, dass er in einem der Pubs ein Manuskript am Tresen hat liegen lassen.
Da muss ich muss wieder nachfragen. Wurde das Manuskript gefunden?
Ja, das wurde gefunden und ihm, glaube ich, wieder zurückgeschickt.
Nicht unter anderem Namen veröffentlicht.
Nein. Um nochmal auf Roald Dahl zurückzukommen, den Kinderbuchautor, der hat hier mit seiner Mutter und seinen vielen Geschwistern die Osterferien verbracht. Dazu hat er einmal geschrieben, das muss ich mir immer vorlesen, wir liebten Tenby. Wir machten Eselsausritte am Strand und lange Spaziergänge mit den Hunden entlang den Klippen gegenüber von Calday Island. Und überall blühten Primeln. Wir jagten auf den Felsen nach Strandschnecken und trugen sie nach Hause, kochten sie und holten sie mit gebogenen Stecknadeln aus ihren Muscheln, um sie zum Tee auf Butterbrot zu legen. Die kleine Ferienwohnung, in der sie gewohnt haben damals, die kann man übrigens heute noch mieten.
Schnecken auf Butterbrot. Also an Essen kann ich mich tatsächlich überhaupt nicht erinnern. Das ist aber ja ein total wichtiges Thema hier bei uns. Was ist denn so typisch walisisches Essen?
Also dazu kann ich nachher noch bei Cardiff was erzählen, aber ich habe jetzt schon mal was typisch Walisisches mitgebracht und das ist jetzt dein Frühstück, liebe Tinka. Das ist Lava Bread.
Mhm.
Bitte sehr. In dieser kleinen Box. Man isst es auf Cracker.
Ah, ich liebe Cracker.
Man braucht auch so ein bisschen Grundlage. Wenn man es pur isst, ist es schon sehr intensiv. Das ist ein Brotaufstrich aus gekochten Algen, die im Pembrokeshire auch geerntet werden.
Ich kriege jetzt gerade so eine Nase voll Meer hier. Du hast das schlecht getimt, Silvia. Wir hätten erst das Algencracker essen sollen und dann den Whisky.
Das sieht ein bisschen aus wie Spinat.
Ja, oder wie so eine Olivenpaste. Mh. Aber ich mag es sehr. Ein bisschen schleimig, wie Algen halt so sind. Aber gerade in Kombi mit diesem Cracker, der neutralisiert das so ein bisschen.
Ja,
diesen
genau.
sehr intensiven Meeresgeschmack. Aber ja, a mouthful of the sea.
Auf jeden Fall wahnsinnig gesund.
Mm. Danke.
Sehr gern. Genau, und das kriegst du auch überall in den Souvenirshops. Also das ist wirklich so ein typisches Essen, was natürlich aus der Zeit noch stammt, als man einfach nicht so viel Auswahl hatte.
Und Algen noch kein Superfood waren.
Genau. Wenn du jetzt in Tenby bist und du möchtest was auf die Hand mitnehmen, zum Beispiel wenn du an den Strand gehst, dann empfehle ich sehr die Bäckerei Lovely in der Upper Frog Street. Die machen richtig, richtig gutes Brot und daraus machen die dann auch die allerbesten Sandwiches. Ich habe wirklich noch nie so ein grandioses Sandwich gegessen.
Oha.
Ja, ja. Ich hatte eins mit so gebratenem Lamm und Möhren und Zwiebeln. Also es ist wirklich, als hättest du so ein vollwertiges Essen, so eine Mahlzeit. Unfassbar lecker. Und es gibt zwei Lovelies in Tenby. Eins, wo man eben diese Sandwiches bekommt und dann die Straße runter auch noch so ein Delikatessenlädchen.
Toll. Da würde ich auf jeden Fall hingehen. Und auf die Hand ist ja ein gutes Stichwort, weil man muss in Wales einfach, wann immer es geht, draußen sein, weil es gibt ja dazu einfach so viel und gutes Augenfutter. Die Küste ist so unglaublich fotogen, auch so eine wilde, coole Art und es rücken auch ständig Filmteams an. Also bei uns sind ja schon diverse innere Filme angesprungen. In Pembrokeshire waren vor ein paar Jahren zum Beispiel Kristen Stewart und Charlize Theron für Snow White and the Huntsman. Das ist so eine düstere Schneewittchengeschichte. Und der Regisseur Guy Ritchie hat die Artus-Sage mal hier in Wales verfilmt. Also solche Geschichten passen natürlich auch total gut in diese Landschaft. Ich meine, allein die Flagge von Wales mit dem Drachen drauf, der auch auf deinem Hoodie prangt, das hat sowas Magisches.
Ich habe auch einen Drachen gesehen übrigens. Also einen aus Stein auf der Halbinsel Gaue. Da fahren wir jetzt mal hin von Tenby aus. Das sind so anderthalb Stunden Fahrt oder eben einige Etappen auf diesem National Coast Path in Richtung Osten.
Und wo ist da jetzt der Drache?
Der liegt an der Spitze von Gower. Das ist der sogenannte Worm's Head. Wurm ist so ein bisschen untertrieben. Der wirkt mehr wie so ein schlangenförmiges Seeungeheuer, was da im Wasser liegt. Und zu dieser Spitze kannst du wandern. Auch da wieder sehr tideabhängig. Muss man halt vorher schauen, ob du gerade hin kannst. Denn ein Teil dieses Meeresungeheuers ist überspült bei Flut. Da kommst du halt auf den Kopf des Drachens nur hin, wenn du rechtzeitig losgegangen bist. Das ist so 2 Stunden vor und 2 Stunden nach Niedrigwasser hast du Zeit, um hin und zurück zu kommen.
Ich mag sowas ja total, wenn die Natur sich quasi rar macht. Also wenn sie dir so sagt, komm gern vorbei, aber wenn ich Pause habe, dann habe ich Pause. Ja, ich finde das total gut. Hast du es dann bis zu der Spitze geschafft?
Leider nein. Ich hatte so ein bisschen Verspätung und dann haben wir es nicht mehr geschafft. Die Küstenwache hatte schon das Schild aufgestellt, dass man heute bitte nicht mehr rübergeht oder es versucht, um nochmal auf Dylan Thomas zurückzukommen. Der hat da mal unfreiwillig übernachtet, als man noch nicht so aufgepasst hat auf die Besucher, weil ihm dann die Flut den Rückweg abgeschnitten hat.
Oh, okay.
Und der hat nicht versucht, zurückzuschwimmen. Das war schlau von ihm, denn...
Der wollte keinen Abstecher nach Irland machen.
Genau. Und ich weiß auch nicht, ob er da lebendig angekommen wäre, denn die Strömungen sind echt gefährlich zum Teil. Ewan hat mir dann erzählt, dass es mehrmals im Jahr passiert, dass Touristen da stranden und nicht mehr zurückkommen. Und das hat aber mittlerweile die Küstenwache im Blick. Die sitzen da in so einem kleinen Häuschen direkt gegenüber und schauen durch ihre Ferngläser, ob da jetzt ein Wanderer langsam mal zurückkommen sollte, wenn die Flut kommt. Und dann fangen die auch an, dich aufmerksam drauf zu machen. Die haben dann so eine Sirene, die sie dann anstellen und notfalls leiten sie tatsächlich eine Rettungsaktion ein.
Okay, also wenn du jetzt quasi sagst, ich möchte Dylan Thomas spielen und ich möchte da drüben bleiben, dann lassen sie dich nicht und könnte ich theoretisch da irgendwo heimlich mein Zelt aufstellen?
Also dein Zelt kannst du dann nicht aufstellen. Es gibt keinen Campingplatz, einfach um auf die Landschaft zu schützen. Ich glaube, wenn man denen Bescheid sagt, könnte man vielleicht biwaken, also nur in einem Schlafsack da schlafen. Aber es ist eigentlich kein Campingterrain.
Und außerdem hat die Natur ja gesagt, Schluss jetzt, ne?
Genau.
Wenn ich da jetzt trotzdem in der Nähe übernachten möchte,
Dann kannst du im Worms Head Hotel übernachten. Das ist ein kleines Bed and Breakfast direkt am Festland mit Blick auf den Rossilli Beach. Der ist nämlich direkt neben dem Worms Head, auch so ein Traumstrand. 5 Kilometer lang. Oder du übernachtest in dem alten Rectory. Das ist auch ein Ferienhaus, was aber 2-3 Jahre im Voraus schon ausgebucht sein soll. Also die 2 Optionen hast du.
Also die Küste von Wales, die habe ich jetzt so richtig vor Augen und ja, auch noch im Mund.
Spül noch mal nach.
Das hat echt Erinnerungen in mir geweckt. Also jetzt wollen wir aber hier unbedingt noch nach Cardiff. Aber bevor wir da noch kurz eintauchen, stellen wir euch die druckfrische neue Ausgabe von Merian, erschienen mit dem Podcast am 28. März, einmal vor.
Coverthema ist Frankreichs Norden. Auch da war ich für eine Reportage an der Küste unterwegs, nämlich in Chaussée, nicht weit entfernt vom berühmten Mont Saint-Michel. Wir zeigen 2 völlig unterschätzte Städteperlen, Lille und Amiens. Und es geht um 2 Roadtrips. Einmal durch das Elsass und entlang der Seine, von Paris bis zu ihrer Mündung.
Außerdem das Wunderland Oman, Amerikas Musikherz Nashville, eine Ode an den Bodensee mit vielen tollen Genussorten, Best of Basel und unser Gourmet-Guide Olaf de Harde war diesmal in Valencia unterwegs. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalag.de/merian/. So, und jetzt Cardiff.
Ich schlage vor, wir machen da erstmal eine kulinarische Stadtführung. Das habe ich gemacht mit Sean Bassett Roberts. Die hat für Reisesendungen der BBC gearbeitet und kommt auch aus Cardiff. Und mit ihr bin ich einmal von oben nach unten, sprich an die Küste von Cardiff gelaufen und habe mich da einmal durchgefuttert.
Wie lang wart ihr unterwegs?
Das waren bestimmt fast 2 Stunden, also quasi den ganzen Vormittag. Und das Schöne an Cardiff ist, auch wenn es mal regnen sollte, viele der Läden, in denen wir waren, die liegen in diesen Arkaden. Die haben da bestimmt 4 oder 5 Arkaden. Das heißt, es ist immer überdacht. Das sind auch hübsche Arkaden, also nicht irgendwelche hässlichen Shopping-Malls, sondern so ganz historische Einkaufspassagen. Und in einer dieser Arkaden liegt das Käsegeschäft Türkhaus. Kraus heißt Käse, das weiß ich noch. Die hatten mal mit einem Pop-Up-Store angefangen vor 1,5 Jahren. Mhm. Inzwischen bieten sie auch mit so ein paar Tischchen Käse- und Weinmenüs an. Es gibt nämlich...
Aber walisischen Wein gibt es noch nicht, oder?
Das ist das Interessante, das habe ich auch erst da gelernt. Es gibt 30 Winzer in Wales.
Oh, da müssen wir noch eine eigene Folge machen. Aber es ist ein interessanter Fakt. Okay, Käse, Wein, super. Was war noch so auf eurer Tour?
Also dieser Käseladen, der liegt übrigens in der Castle Arcade, also gegenüber dem Schloss. Dann gibt es die Victoria Arcade. Da gibt es Wallys Delikatessenladen. Von da stammt dieser Whisky. Da kannst du dich wirklich mit 1000 Mitbringseln eindecken. Lava Bread natürlich auch. Mhm. Es gibt da aber auch in der Nähe noch einen Markt. Der ist auch überdacht und da kannst du dann Muscheln kaufen, Fisch und auch ganz leckere Pies.
Ah, hatten wir ja auch schon in unserer Australien-Folge. Ne?
Genau, das ist ja auch was sehr Britisches. Mhm. Dann noch so ein Gericht, das heißt Faggots and Peas. Also das ist ein Ragout aus Schweineleber und Schweinefleisch mit Erbsenpüree und so einer würzigen Soße. Mhm. Ganz lecker und auch bestimmt sehr nahrhaft. Und um nochmal auf den Nachtisch zu kommen, da machen wir jetzt mal eine kleine Tour mit dem Wasserbus.
Ist das so einer wie in Hamburg?
Eigentlich ist es ein Boot. Es ist jetzt nicht so ein fahrender Bus, der ins Wasser reinfährt. Ist aber trotzdem total schön. Und da kannst du dann eben von der Altstadt, wo das Schloss liegt, runterfahren, den Fluss Taff hinunter bis zur Cardiff Bay.
Cardiff Bay, ist das dort, wo dieses Riesenrad steht? Weil wenn man so Cardiff googelt, dann kommt man schnell zu so einer Ansicht vom Wasser mit einem ziemlich skurrilen Architekturmix, wo auch ziemlich klar wird, gleich auf den ersten Blick, hier ist ein Mix aus alt und neu.
Mhm, genau. Früher war das so ein ziemlich heruntergekommenes Hafenviertel. Das hast du ja in vielen Hafenstädten. Die sind dann aufgehübscht worden, so in den Nullerjahren. Und da sind jetzt ganz viele Restaurants und auch so ein paar Läden. Und die ein oder andere Gebäudeikone. Einmal ist es das walisische Regionalparlament Senate und das Konzerthaus, das Millennium Center. Das sind beides große Architekturprojekte, die ziemlich viel Aufsehen erregt haben. Das Parlament entworfen von Richard Rodgers. Es lohnt sich total, da mal reinzugehen. Du kannst da einen Kaffee trinken. Also es ist ganz entspannt und komplett rundum verglast. Hast also auch einen schönen Blick auf den Hafen. Und das Besondere ist im Grunde die Decke. Also die ist so mit Eichenplanken, die so in der Mitte gebogen sind. Also es sind so ovale Einbuchtungen, vertäfelt. Und in der Mitte steht so ein Baum- oder pilzförmiges Objekt, auch aus diesen Eichenplanken, die dann so übergeht in diese vertäfelte Decke. Also es sieht sehr toll aus. Und ein paar Meter weiter steht das Millennium Center, entworfen von Jonathan Adams. Sieht aus wie eine Muschel.
Mhm, eine das ist sehr präsent in dieser Skyline. Ne?
Ja, ja, so eine Metallkonstruktion. Da finden dann Opern, Musicals, Theater statt. Und man geht da auch einfach gerne, um irgendwie ein Teechen zu trinken oder einen Wein am Abend.
Mhm. Also es sieht wirklich irre aus. Und ich habe dann mir mal so angeguckt, weil ich da immer wieder drauf geguckt habe auf diesen Mix. Mitten in diesem Mix steht da noch so ein roter Klinkerbau aus dem 19. Jahrhundert. Der wirkt kleiner, aber fast noch ein bisschen ikonischer als das Parlament oder das Millennium Center. Das ist einfach sehr präsent. Und das heißt Pierhead Building, wird auch Baby Big Ben genannt, wegen seines Turms. Da war es auch ja so ein Klassiker in solchen Hafenecken. Früher war dort das Hafenkontor untergebracht. Heute das Museum für walisische Geschichte, sicherlich auch total interessant. So, jetzt hast du uns auf eine Architekturführung mitgenommen, aber eigentlich sind wir ja zum Dessert hierher gekommen. Ich habe mir das schon gemerkt. Gibt es jetzt die Torte in der norwegischen Roald Dahl Kirche? Oder?
Kann man machen. Ich habe auf meiner Tour Welsh Cake gegessen, in dem kleinen Lädchen Fabulous. A Welsh Cake ist sowas wie ein Scone, falls ihr das kennt. Das ist so ein Mürbeteig-Gebäck, aber flach mit Rosinen. Und anders als Scones sind die so außen mit Zucker ummantelt. Mm. Aber nicht wahnsinnig süß gleichzeitig. Also ich mochte das sehr.
Klingt gut. Mhm. So, und jetzt auf in das große Abenteuer, von dem ja schon eingangs die Rede war. Wir gehen jetzt zum Rugby-Stadion, das Principality-Stadion. Das liegt gleich gegenüber vom Schloss. Man muss jetzt einfach noch dazu sagen, Rugby ist der Nationalsport in Wales. Mhm. Und dieses Stadion ist so die Kathedrale des Rugby. Auch so ein ganz ikonischer Bau mit vier weißen Stahlspitzen, die halten das Dach über dem Spielfeld. Und das kann man auf und zuschieben, also auch sehr modern. Und auf eben jenem Dach bist du, liebe Silvia, spazieren gegangen in Höhe von 35 Metern. Ich war beeindruckt, weil ich ja weiß, dass du eigentlich es nicht so hast mit der Höhe. Ne?
Das stimmt. Ich bin auch selbst noch von mir beeindruckt. Und tatsächlich muss man sich das auch gut überlegen. Also ich habe meine Höhenangst da auch gemerkt, aber ich war auch neugierig. Ne? Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Und es ist auch nicht so einfach, in Cardiff irgendwo raufzukommen und mal die Stadt von oben zu sehen. Kannst du so ein bisschen im Schloss, aber so richtig tolle Aussicht hast du eben von da oben. Die ist wirklich der Hammer. Du kannst da bis zu den Ausläufern des Nationalparks Brecon Beacon schauen. Also da wird es dann schon so ein bisschen bergig. Du siehst die Vororte, den Hafen, der wirklich eine halbe Stunde zu Fuß von diesem Zentrum entfernt liegt. Und du kannst da mit der Zipline fahren und dich dann hinterher aus diesen besagten 35 Metern Höhe abseilen. Die Zipline fand ich noch ganz lustig und das auch das Video aus dieser Dropzone, was ich mir vorher angeschaut hatte, sah gar nicht so schlimm aus. Also ich fand es dann aber schon sehr herausfordernd. Und nur für den Fall, dass ihr wegen Insta oder sonst was dort oben hingeht, das muss ich noch dazu sagen, man darf da nichts mit raufnehmen. Also weder einen Rucksack noch einen Kugelschreiber, kein Handy, nichts. Weil wenn dir das runterfällt, du gehst ja zum Teil auch über so einen Gitterweg und darunter ist dann die Promenade am Fluss. Wenn das einen auf den Kopf kriegt, das entwickelt schon ziemliche Kräfte und kann auch zu Verletzungen führen. Das geht nicht. Du kannst da Fotos machen lassen. Ne? Die haben da so automatisch aufgestellt, die kannst du dann kaufen hinterher.
Ja, macht Sinn. Einfach mal das Erlebnis an sich erleben.
Ja.
An dem Abend hat dann ja tatsächlich, das habe ich mal nachgeguckt, hat Wales gegen England in eben diesem Stadion gespielt und 14-68 verloren. Aber egal, es gibt viele gute Gründe, nach Wales zu fahren. Rugby, die herrliche Landschaft, die Nationalparks und auch das Stadtleben in Cardiff, wo es das jetzt nochmal zum Schluss eine fantastische Musikszene gibt mit vielen Pubs, mit Live-Musik. Wir haben euch eine kleine Spotify-Liste mit Bands aus Wales zusammengestellt, die Stereophonics zum Beispiel.
Die kommen jetzt im Mai übrigens nach Deutschland, nur falls ihr
Lust habt. Das ist doch, wir beenden diese Folge mit Musik. Und wir hoffen, dass wir euch jetzt mal richtig Lust auf das Hidden Gem Wales gemacht haben. Schreibt uns gern unter podcast@merian.de. Die nächste Folge hört ihr dann am 18. April und dann geht's wieder in den Süden, nämlich an die Amalfi-Küste. Wir freuen uns und sagen bis dann.
Tschüss.